New Energy from Hamburg. Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Moin Moin, ich bin Astrid Dose vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Ich begrüße Sie herzlich zur 20. Folge von New Energy from Hamburg, unserem Podcast. Wir sind ein Cluster für erneuerbare Energienfirmen in Hamburg. Heute zu Gast bei uns Peer Schuback, CEO von Envidatic, einem Mitglied des Clusters. Wir werden heute zur aktuellen Energiesparverordnung sprechen. Herr Schuback, Energiewende bedeutet für Sie?
Für mich ist die Energiewende die vielleicht größte Herausforderung, vor der die Menschheit jemals stand. Und die können wir nur gemeinsam meistern. Kein Land auf dieser Welt wird vom Klimawandel verschont bleiben. Fest steht jedoch, dass es einige deutlich härter treffen wird als andere. Vor allen Dingen ärmere Länder werden viel, viel härter getroffen werden. Nehmen wir Honduras, Myanmar oder Bangladesch. Die werden sehr stark unter dieser Klimawende leiden. Insofern ist die Klimawende wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir nur global lösen können. Für uns gesehen ist die Energiewende etwas, was Arbeitsplätze schafft. Die Energiewende sichert den Standort Deutschland und die Energiewende ist der Motor für nachhaltige Innovation.
Sehr schön. Die Wärmewende bietet noch viel Potenzial, weil?
Ja, weil das bisher halt einfach nicht im Fokus steht. Schon bei den meisten Energienutzern, ob nun privat, aber vor allen Dingen auch in der Wirtschaft, ist die Wärmewende häufig überhaupt gar nicht im Fokus. Es wird viel noch über Gaskesselanschaffung diskutiert und solche Themen. Die Wärmewende bedeutet eigentlich erstmal die Optimierung des Wärmeverbrauchs. Gerade in der Industrie gibt es da ganz häufig noch viele, viele Potenziale. Wenn wir über Dämmung sprechen, wenn wir über Optimierung der Wärmenetze sprechen, über hydraulischen Abgleich und Optimierung der Steuerung von Wärmeanwendungen. Und wenn ich das optimiert habe, dann kann ich mir Gedanken darüber machen, okay, wie erzeuge ich denn die restliche Wärme, die ich noch brauche? Ich sag mal, da fallen natürlich Themen wie Abwärmenutzung, Wärmepumpen, Solarthermie, Geothermie. Ja, und leider unter Umständen auch noch irgendwie fossile Energie. Aber das muss natürlich so wenig wie möglich verwendet werden. Das muss die Zielsetzung sein und das muss in die Köpfe der Leute rein. Letztes Jahr hatten wir durch die, Energiekrise ja sehr steigende Energiepreise. Das hat massiv geholfen, auch ein bisschen Umdenken zu bekommen. Aber wir wissen ja alle, die Energiepreise fallen schon wieder ins Bodenlose. Und die Motivation sinkt. Man merkt das eindeutig auf dem Markt.
Zu den erneuerbaren Energien sind Sie gekommen, weil?
Ja, weil die erneuerbaren Energien der einzig zukunftsfähige Weg für die Menschheit ist. Wir haben schon im Gründungsjahr 2001 der Envidatec haben wir uns schon mit Windenergieanlagen beschäftigt. Wir sind ganz schnell zu Biogasanlagen, zu Solarthermieanlagen gekommen. Das sind alles Bestandteile unseres Handlungsfeldes. Und in einem Beratungsgeschäft der Industrie ist das immer ein Baustein, neben der Optimierung der Prozesse natürlich regenerative Energie in die Unternehmen reinzubringen. Und das ist einfach eine Notwendigkeit. Wir beziehen schon lange grüne Energie in unserem Unternehmen, auch ich zu Hause. Seit 2,5 Jahren sind wir mit E-Mobilität unterwegs. Unseren kompletten Fuhrmarkt haben wir umgestellt. Ja, und das Business-Segment für Ladeinfrastruktur und gerade, diese Parkplatz-Solar-Geschichten auch und auch überhaupt normale Solaranlagen ist tatsächlich stark zunehmend jedes Jahr.
Und gab es für Sie persönlich auch ein Schlüsselerlebnis? Sie haben jetzt viel über Ihre Firma gesprochen, aber vielleicht als Student oder so irgendwas, was Sie geprägt hat und Sie dann beschlossen haben, ich möchte in die Erneuerbaren?
Ja, als Student muss ich ganz ehrlich sagen, da war das Thema noch gar nicht so groß. Ne? Das ist ja nun schon ein paar Jährchen her. Der Energieverbrauch ist schon immer für mich etwas gewesen, was wir auch im privaten Umfeld, also was ich auch bei der Erziehung meiner Kinder sehr im Fokus gestellt habe. Und es ist tatsächlich so, wenn ich heute in den Keller gehe und mal wieder hochkomme und vergesse das Licht auszumachen, dann schnippt irgendeins meiner Kinder macht das Licht aus. Ne? Das hat irgendwie funktioniert. Also wir haben tatsächlich sehr geringe Energieverbräuche zu Hause, weil wir einfach bewusst damit umgehen.
Das klingt schon mal sehr vorbildlich. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir wollen über die Energiesparverordnung und das Thema Energieeffizienz sprechen. Warum bewegt Sie dieses Thema im Moment so besonders?
Ja, warum bewegt mich das? Das bewegt mich, weil auf der einen Seite es natürlich Zwänge gibt durch diese Verordnung, die unsere Kunden umsetzen müssen und häufig damit auch überfordert sind. Deswegen dementsprechend natürlich Beratung brauchen, um auch da den richtigen Weg einzuschlagen. Und auf der anderen Seite es halt auch absolut notwendig ist, dass leider die Politik den Verbrauchern Vorgaben macht, da es sonst nicht funktioniert. Also die Jahre haben gezeigt, rein aus Idealismus gibt es zwar Leute, die es machen, aber immer noch viel zu wenige.
Was sind die Hauptpunkte in der Verordnung? Vielleicht mal für Laien.
Ja, das ist ganz spannend. Das fängt schon mit dem Namen an. Also diese neue Verordnung oder eine der neuen Verordnungen, aber auf die ich hier fokussieren möchte, ist die mittelfristige Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Das ist schon mal ein Wort, was sich kein Mensch merken kann. Und also selbst ich muss das immer ablesen. Ich kann das überhaupt gar nicht auswendig lernen. Aber das ist wahrscheinlich eine Prinzipiensache. Da hat man schon das Gefühl, die Behörde bemüht sich, irgendwelche Namen zu finden, die schwierig sind. So schwierig ist das gar nicht, was in der Verordnung beschrieben ist. Kurz wird das genannt ENSIMI-MAF. Es geht im Prinzip darum, ich sag mal, aufgrund der Energiekrise im letzten Jahr hat die Bundesregierung sich halt überlegt, okay, was können wir jetzt mittelfristig, also es gibt auch eine Kurzfristverordnung, aber was können wir jetzt mittelfristig im Prinzip umsetzen, um dieser Energiekrise zu begegnen. Sehr stark fokussiert auf das Themenfeld Gasverbrauch natürlich, weil das natürlich das treibende Problem im letzten Jahr war, und da geht es im Prinzip zu Verpflichtungen zur Analyse und Optimierung der Heizungsanlagen. Betrifft auch nicht nur die Industrie, aber wir fokussieren natürlich auf Gewerbe und Industrie, aber es betrifft auch am Ende des Tages Privathaushalte. Und dass man also sich genau anguckt, was kann ich an meiner Heizungsanlage optimieren und diese Optimierung dann auch in die Umsetzung bringt. Dass man einen hydraulischen Abgleich macht, da gibt es sogar Fristen, dass man bis zum 30.09.2023 einen hydraulischen Abgleich praktisch erledigt haben muss. Und in einem zweiten Bereich gibt es halt für die Wirtschaft eine Verpflichtung zur Umsetzung wirtschaftlicher Energieeffizienzmaßnahmen. Das ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff, was wirtschaftlich ist. Da hat die Bundesregierung sich auch Gedanken zu gemacht und sagt also am Ende des Tages eine Maßnahme, die nach 20% der Nutzungsdauer eines Gerätes einen positiven Kapitalwert hat, das ist eine wirtschaftliche Maßnahme. Also wenn wir jetzt mal sagen, ich optimiere, was weiß ich, meine Kälteerzeugung und die Anlage brauche ich normaler oder betreibe ich normalerweise 10 Jahre, dann muss die, wenn die nach 2 Jahren die Optimierungsmaßnahme zu einem positiven Kapitalwert führt, dann bin ich dort in einer Umsetzungspflicht und muss diese Maßnahme innerhalb von 18 Monaten umsetzen. Soweit sagt es der Gesetzgeber. Was hier noch ganz wichtig ist, betrifft nur Unternehmen, die mehr als 10 Gigawattstunden Energieverbrauch im Jahr haben. Also Unternehmen, die darunter liegen, sind von dieser Pflicht nicht betroffen. Ist natürlich tatsächlich eine schwierige Geschichte, weil bisher häufig solche Maßnahmen gar nicht so betrachtet wurden, sondern viele Unternehmen klassisch nach technischer Amortisationszeit irgendwie arbeiten und jetzt natürlich die Kapitalwertmethode anwenden müssen, wobei die Kapitalwertmethode in der Finanzwelt eigentlich ein Standard ist, der ganz normal ist. Also das ist jetzt nichts völlig Abstruses. Und das Ganze soll dann von Energieauditoren oder, ich sag mal, Auditoren, die eine ISO 50001 zertifizieren, überprüft werden. Wobei man auch hier aus den Erfahrungen kann ich nur sagen, die Auditoren für der ISO 50001, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Also
wie kommt man auf diese Auditoren? Wie werden die bestimmt oder wie werden die ausgebildet?
Wenn ich ein ISO 50001 System habe, dann werde ich ja einmal im Jahr von einem Zertifizierer auditiert. Da kommt dann ein Auditor und überprüft das mit Energiemanagementsystem. Oder wenn ich in der Pflicht bin, Energieaudit durchzuführen nach dem Energiedienstleistungsgesetz, dann habe ich ja alle 4 Jahre so ein Energieaudit, dann muss der Energieauditor das überprüfen. Es gibt aber keine Regeln zu dieser Überprüfung. Also es ist nirgendwo bisher festgelegt, wie das zu erfolgen hat. Das ist tatsächlich irgendwie von daher so ein bisschen wachsweich, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß aber aus unserem Kundenklientel, dass viele gerade die eine ISO 50001 Zertifizierung Energiemanagement haben, die haben halt ihre Maßnahmen alle danach jetzt bewertet und damit sind sie einfach auf der guten Seite. Aber es gibt halt, ich sag mal, nochmal so eine neue Verpflichtung irgendwo, womit man sich auseinandersetzen muss. Mhm. Wobei in der Verordnung auch nicht geregelt ist, was passiert, wenn man es nicht tut.
Okay, Sie haben jetzt gesagt, das ist besonders relevant für energieintensive Betriebe. Ich weiß, Sie können vermutlich keinen Namen nennen, aber damit unsere ZuhörerInnen sich das besser vorstellen können, für welche Branchen ist das besonders relevant? Welche trifft es?
Naja, gut, das sind, also energieintensiv ist natürlich immer so, also wir haben zum Beispiel viele Unternehmen aus dem Bereich der Futtermittelherstellung, das ist eine energieintensive Branche. Ich sag mal, alles, was in Richtung, ich sag mal, Stahl oder überhaupt solche Verarbeitung geht, sind natürlich energieintensive Betriebe. Chemische Industrie ist häufig sehr energieintensiv. Aber es sind auch andere. Ne? Wir haben aus dem Lebensmittelsektor teilweise Unternehmen, die halt über diesen 10 kWh Energieverbrauch liegen. Also da gibt es eine ganze Reihe Branchen, aber es betrifft natürlich nicht immer alle Unternehmen in der Branche. Ne? Das ist halt einfach so ein bisschen die Schwierigkeit. Wir haben eben auch deswegen total breiten Fokus. Ne? Also diese Branchenfixierung, die haben wir bei uns im Unternehmen gar nicht. Ne?
Ja, aber das ist schon mal gut, um das zu veranschaulichen. Ne? Von Stahl bis Futtermittel, das ist ja schon relativ divers, sage ich jetzt mal. Das ist ja interessant zu sehen, dass das eben kein Nischenthema ist, sondern wirklich für viele einen großen Einschnitt bedeutet. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass auch das Energieeffizienzgesetz ein sehr, sehr wichtiges Regelwerk sei. Vielleicht auch ein bisschen für die Laien unter uns. Was genau ist da geregelt und warum ist das vielleicht auch so brisant?
Ja, Zweck dieses Gesetzes ist es, die Energieeffizienz zu steigern und dadurch zur Reduzierung des Primär- und Endenergieverbrauchs sowie des Imports und Verbrauchs von fossilen Energien zur Verbesserung der Versorgungssicherheit und zur Eindämmung des weltweiten Klimawandels beizutragen. So, das ist erstmal so, was im Gesetzeseinklang da irgendwie steht, um worum es denn eigentlich gehen soll. Das Wirtschaftsministerium hat Ende letzten Jahres versucht, ich sag mal, einen neuen Entwurf des Energieeffizienzgesetzes durchs Kabinett zu bekommen. Das ist dann an verschiedenen Ministerien gescheitert und muss jetzt sicherlich nochmal überarbeitet werden. Deswegen ist noch nicht so wirklich klar, was jetzt an neuen Zwängen da rauskommt. Wenn es aber in die Richtung geht, wie das Wirtschaftsministerium das bisher formuliert hat, dann gibt es schon Zwänge für viele Wirtschaftsbetriebe ganz neuer Art. Wir kennen aus der Vergangenheit, ich sag mal, diese Zwänge zur Einführung eines Energiemanagementsystems für energieintensive Betriebe bezüglich früher EEG-Reduzierung, was ja mittlerweile weggefallen ist, aber heute immer noch für die Stromsteuer-Spitzenausgleich oder Energiesteuer-Spitzenausgleich. Da wird es gibt einen Gesetzentwurf jetzt eine Regel, wo gesagt wird, völlig unabhängig von diesen Steuererstattungen müssen Unternehmen, die mehr als 10 kWh Energie verbrauchen, ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 einzuführen. Im Gesetzentwurf wird davon gesprochen, dass das ungefähr 7000 Unternehmen in Deutschland betrifft. Das heißt, so über den Daumen würden also die Zertifizierungen für Energiemanagement sich verdoppeln. Zu dem Status von heute. Okay. Ungefähr. Also wir haben ein bisschen mehr als 7000 Zertifikate, aber es ist ungefähr eine Verdopplung. Ein zweiter Punkt ist dann für die Unternehmen, die unter 10 GWh, aber über 2,5 GWh Energieverbrauch liegen, für die soll eine Energieauditpflicht eingeführt werden. Also das, was bisher eigentlich nur die sogenannten Nicht-KMUs, also nicht kleinere, mittlere Unternehmen, also die großen Unternehmen betrifft, diese Energieauditpflicht, das wird dann halt ausgeweitet auf alle Unternehmensgruppen und an dem Energieverbrauch festgemacht. Also über 2,5 GWh Energieverbrauch und wichtig ist hier auch immer zu sehen, dass eben die Summe der Energiemedien da zählt, ne? Also Strom plus Gas oder was auch immer für Medien man einsetzt. Wie viel das ist, also wie viele Unternehmen davon betroffen sind, dazu steht mal wieder im Gesetzentwurf gar nichts. Das ist so ein bisschen ähnlich wie damals bei der Einführung des Energiedienstleistungsgesetzes. Da stand im Gesetzentwurf, glaube ich, 50.000. Der DIHK sprach denn damals irgendwie von 90.000, andere Verbände von 120.000 Unternehmen. Also es war völlig diffus, wie viele Unternehmen davon nun betroffen sind. Aber auf jeden Fall ist es so, wenn das also kommt, da wird sicherlich nochmal tausende Unternehmen betreffen, die da in eine Pflicht kommen und die vor allen Dingen sich dann auch wieder einen Energieauditor suchen müssen, der dann solche Audits durchführen darf, weil dafür muss man zugelassen sein. Wir bieten sowas natürlich an, aber ich sag mal, der Markt ist naja, überschaubar. Ne? Also zumal es ja die andere Energieauditverpflichtung für die anderen Unternehmen auch noch gibt. So, und dann soll es auch hier eine Umsetzungspflicht von wirtschaftlichen Energieeffizienzmaßnahmen geben. Das ist von daher nochmal ganz spannend, auch wenn es das gleiche ist wie in der Mittelfristverordnung. Aber die Mittelfristverordnung fokussiert natürlich nur auf einen mittelfristigen Zeitrahmen. Also die läuft bis Ende 2024 und dann ist sie im Prinzip ausgelaufen. Da schließt denn das Energieeffizienzgesetz dann natürlich an. Wobei da im Gesetzentwurf sicherlich nochmal was angeglichen werden muss, weil dort ist nicht nach 20% der Nutzungsdauer, sondern nach 50% der Nutzungsdauer die Rede. Das ist natürlich etwas, was inkonsistent ist, wo der Gesetzgeber sicherlich nochmal korrigieren muss. Und was die Unternehmen dann noch betrifft, ist, dass sie verpflichtet werden, ein Abwärmekataster zu führen. Man will also eine Transparenz schaffen. Wie viel Abwärmepotenziale haben Unternehmen? Es geht noch nicht darum, um eine Verpflichtung, die Abwärme auch zu nutzen. Das betrifft in dieser Verordnung tatsächlich nur Rechenzentren. Da will man eine Pflicht einführen, aber alle anderen Unternehmen nicht. Aber die sollen einen Kataster erstellen, damit man weiß, was für Potenziale da schlummern. Sie wissen ja sicherlich, ich sag mal, die ganze Thematik, Fernwärmenetze, die Abwärme von Industrieunternehmen, da gibt es ja nicht in Hamburg dieses Leuchtturmprojekt mit Aurubis. Und das, da versucht man natürlich mehr auf diese, in diese Richtung zu gehen. Alle anderen Punkte in dem neuen Entwurf bezieht, also da geht es eigentlich um die öffentliche Hand, um Energieversorger, sowas, für die verpflichtet werden sollen. Das betrifft weniger die Unternehmen.
Okay. Sie haben ja jetzt schon sehr viel auf die Politik angespielt, also die ganzen Versuche, die jetzt schon unternommen wurden in den letzten anderthalb Jahren, aber eben auch das, was vielleicht noch nicht ganz ausgereift war, noch nicht so ganz perfekt. Wie ist so Ihr Resümee der relativ neuen Bundesregierung in den letzten, ich weiß es gar nicht, 17, 18 Monaten, die Sie am Start sind? Wie sehen Sie das? Also viel Ambition, aber vielleicht in der Praxis noch nicht ganz ausgereift. Wie ist so Ihre Meinung?
Ja, die Ampel so ein bisschen vor sich hin. Ne? Das ist, ich sag mal, momentan kocht da ja relativ viel hoch. Das ist alles nicht hilfreich, sagen wir es mal ganz einfach so. Ob man vielleicht im Koalitionsvertrag irgendwie Dinge nicht genügend geregelt hat oder wie auch immer, ich will es gar nicht bewerten, wenn ich ehrlich bin. Ich merke halt einfach nur, dass an vielen Dingen halt wirklich grundlegende Entscheidungen fehlen, weil jeder sich auf seine Position zurückzieht und wir jetzt anfangen, Dinge zu torpedieren, die eigentlich schon längst beschlossen sind. Und ich sag mal, wenn wir diese Diskussion in der EU sehen mit dem Verbrenner aus, also da kann man ja Meinungen haben, wie man möchte, aber etwas, was eigentlich schon in Sack und Tüten ist, dann nochmal zu torpedieren, finde ich schon schwierig. Zumal es nicht die Grundmeinung der Bundesregierung wieder gibt. Ne? Also auch in den Koalitionspartnern gibt es ja relativ unterschiedliche Meinungen zu. Da gibt es jetzt x verschiedene Beispiele, die will ich hier gar nicht alle aufzählen. Ich glaube, also mein Eindruck ist eigentlich, wenn alle drei Parteien mal mehr auf die Wissenschaft hören würden, dann wären wir doch schon viel, viel weiter. Und im Endeffekt hätten die Möglichkeit, wirklich wichtige Dinge auf den Weg zu bringen und grundlegende Maßnahmen für die, ich sag mal, die notwendig sind, um dem Klimawandel zu begegnen, tatsächlich zu beschließen. Und die nutzen sie nicht. Und das finde ich schon ziemlich traurig. Tja, was soll ich dazu sagen? Ne? Also ich meine, die vorherige Regierung war da sicherlich nicht unbedingt viel besser, weil die haben auch viele Dinge nicht auf den Weg gebracht. Aber die Zeit läuft einfach. Ne? Wir haben einfach keine Zeit mehr.
Ja, das ist richtig. Darum sind wir ja auch als Cluster unterwegs, um zumindest ein bisschen einen Beitrag zu leisten. Sie sind selber Mitglied bei uns, darum sind Sie auch heute hier zum Gespräch. Was würden Sie sich wünschen von uns als Cluster? Ich sage mal, wir können nicht alles erfüllen, aber wir versuchen natürlich sehr, sehr viel für unsere Mitglieder zu tun und vor allen Dingen für das große Thema der Energiewende. Das ist ja das übergeordnete Ziel. Ja, wenn Sie ein, zwei Wünsche frei hätten, was würden Sie gerne bekommen?
Nee, für uns ist immer, ich sag mal, wesentlicher Baustein, ausgehend, was wir für unsere Kunden tun, ist einfach, ich sag mal, grundlegend in die DNA der Unternehmen das Thema Energieeffizienz zu implementieren. Das ja aus ganz vielen Bausteinen besteht. Ne? Wir machen Energieanalysen, Energiemonitoring, wir machen Energieplanung bis hin halt tatsächlich zur Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen, ob es um Ladeinfrastruktur geht oder diese Parkplatz-Solaranlagen oder was auch immer. Und das als eine ganzheitliche Systemlösung zu sehen, wo natürlich dann die erneuerbaren Energien unabdingbar mit dazugehören. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Arbeit leisten, um das tatsächlich so ganzheitlich in die Bewusstsein der Unternehmen reinzubringen. Fast alle unsere Kunden und ja auch viele andere diskutieren intern oder haben Maßnahmen dazu, um sich nachhaltig aufzustellen, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen und wie auch immer. Aber wenn sie konkret dann über die Maßnahmen diskutieren und sagen, okay, ihr wollt Nachhaltigkeit, ihr wollt vielleicht irgendwo CO2-Neutralität, dann hakt das natürlich häufig an vielen Ecken und Kanten, weil es einfach nicht in der DNA des Unternehmens sitzt. Mhm. Na, und ich glaube, dieses Bewusstsein schaffen, da ist noch etliches zu tun. Ne? Man sieht es einfach, wenn die letzten Jahre die Unternehmen schon mehr Bereitschaft dazu selber entwickelt hätten, dann wäre es ja gar nicht notwendig, dass der Gesetzgeber jetzt irgendwelche Vorgaben macht. Aber es ist aus den Erfahrungen schon immer so gewesen, dass die Unternehmen meistens dann erst agieren, wenn dann irgendwelche Vorgaben da sind. Und deswegen ist natürlich, ich sag mal, gerade so ein Cluster extrem wichtig, um einfach dieses Bewusstsein in die Breite zu streuen. Ne?
Okay, ja, das klingt schon mal gut, klingt nach einem guten Auftrag. Wir haben ja ein Forum Wärme, das Sie vermutlich kennen. Das ist seit 2015 am Start und wird jetzt auch noch mal ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen überarbeitet, aber vielleicht neu ausgerichtet. Also das ist vielleicht auch ein Plenum oder eine Gruppe, um genau diese Themen da nochmal anzubringen und sich auch selber einzubringen und das eben bei den anderen, wie soll man sagen, im Bewusstsein zu implementieren. Wir kommen jetzt zum Ende unseres Gesprächs und da gibt es immer die Frage, der Blick in die Glaskugel. Stellen Sie sich vor, Europa 2030, wie wird es um die Energiewende bestellt sein?
Ja, da ich grundsätzlich ein positiver Mensch bin und auch optimistisch bin und auch der IPCC ja gerade bestätigt hat, dass wir noch eine Chance haben, glaube ich mal, dass wir noch einige schaffen werden. Ich sag mal, auch wenn man momentan das Gefühl hat, dass aus Berlin dafür nicht allzu viel beigetragen wird, aber ich glaube, dass wir noch ordentlich Fahrt gewinnen werden. Der Transformationsprozess wird auch in der Gesellschaft, ich sag mal, eine andere Dynamik kriegen in den nächsten Jahren. Da bin ich mir absolut sicher. Da, wo es häufig noch viel dran hakt, das wird sich ändern. Wir werden uns wahrscheinlich sogar noch wundern, was andere europäische Länder auf den Weg bringen, die vielleicht dann in manchen Bereichen sogar an uns vorbeiziehen werden. Das hat sich in der Vergangenheit auch des Öfteren gezeigt. Und von daher, ich sag mal, meine Glaskugel sagt mir eigentlich, also unsere Ziele für 2030 werden wir schaffen. Da bin ich eigentlich ganz optimistisch. Ob wir tatsächlich das 1,5-Grad-Ziel weltweit schaffen werden, da stehe ich nochmal ein bisschen auf einer anderen Schiene, weil da ist Deutschland natürlich nur, oder auch Europa, nur ein Bruchteil dran verantwortlich. Nicht unerheblichen Teil, aber ich sag mal, da muss natürlich die restliche Welt auch noch mitspielen. Und da sieht es im Moment natürlich auch nicht so besonders rosig aus. Also von daher, das weiß ich nicht, da wage ich mich ganz ehrlich gar nicht zu einer Aussage hin, aber vom Grundsatz denke ich schon, dass wir es schaffen können und von daher ist es einfach wichtig, jetzt auch wirklich Vollspeed loszulegen.
Absolut, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und eine gute Aufgabe für uns. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch, dass Sie hier zu Gast waren und wünsche noch einen schönen Tag und viel Erfolg.
Ja, wünsche ich auch. Danke vielmals.
Das war die aktuelle Folge von New Energy vom Hamburg. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir mit den Menschen hinter der Energiewende sprechen. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen sowie unsere Social-Media-Kanäle in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.